House of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo. Willkommen zurück
bei House of Modern History. Wir beschäftigen uns heute mit der Sozialgeschichte.
Exakt, ja.
Genau. Gleich nur kurz zur Einordnung am Anfang. Im Mittelpunkt steht hier Gesellschaft und soziale Realität. Also mich hat es ganz doll an die Soziologie erinnert, das ich ja in meinem Nebenfach hatte. Das Interesse eben auf Strukturen, wie wir das ja schon ein paar Mal im Podcast jetzt auch hatten. Genau, und einfach, dass es wird praktisch der soziale Wandel erforscht. Und wenn wir uns erinnern an den Historismus, unsere Historismusfolge, wo ja gesagt wurde, oder wo wir gesagt haben, dass es eher der Fokus auf Politik und Männer machen Politik geht, ist hier die Politik nicht mehr so wichtig, beziehungsweise eher so für die soziale Bedingung zuständig, also den Rahmen fürs Handeln. Aber es geht eben nicht darum zu sagen, Politik ist alles.
Gott sei Dank, ja. Das ist das grundsätzliche Verständnis von Sozialgeschichte. Es gibt ja auch diese Idee der Synthese, also dass Sozialgeschichte eigentlich Geschichte ganzer Gesellschaften ist. Deswegen gibt es auch diesen Begriff Gesellschaftsgeschichte. Und wie du schon gesagt hast, gibt andere Bereiche, auch so Kulturgeschichte oder Wirtschaftsgeschichte, die ja eh oft zusammen genannt wird mit der Sozialgeschichte, die drunter aufgehen, aber unter diesem Primat des Sozialen an der Stelle.
Genau. Und ich habe noch gelesen, nämlich, dass die Geschichte soll dem Fortschritt der Gesellschaft dienen. Musste doll an dich denken ein paar Mal, als es um das Thema Fortschritt ging und Fortschritt da so oft drin stand.
Ach so, und mein Hass oder meine Ablehnung.
Ja, genau, deine Ablehnung dem gegenüber.
Ich habe nicht so oft an mich gedacht. Aber ich dachte auch, man muss über diese Modernisierungstheorie und über Fortschritt, würde ich auch gerne irgendwann eine Folge machen. Wobei du schon gesagt hast, dass wir viel zu viele Folgen versprochen haben.
Naja, sie kommen ja schon irgendwann.
Genau, bleibt bei der Stange. Wir planen hier mit 20 Jahren.
Ein wichtiger Punkt hier zu nennen für den Start der Sozialgeschichte ist wahrscheinlich Marx, der ja die Geschichte dann eben als Geschichte zwischen den oder als Geschichte der Klassenkämpfe wahrnimmt oder in seiner Theorie so darstellt. Die marxistische Theorie hat dann Anteil daran, dass sich die Sozialgeschichte entwickelt.
Genau, weil ja auch, jetzt muss man den Kerl nicht dafür alleine verantwortlich machen, hast du ja auch nicht klar, aber die Idee, dass eben andere Bedingungen oder andere Strukturen eben in den Blickwinkel von der Forschung geraten, ist unter anderem auf diese marxistische Theorie zurückzuführen. Ich meine, ganz viele Leute, wie auch Werner Sombart oder Emil Durkheim, die du alle aus deinem Soziologiestudium kennst und eifrig gelesen hast, oder Max Weber, Gustav Schmoller, die ja selbst keine Historiker sind, tragen ja auch dazu bei, dass die Sozialgeschichte passiert oder machen im Endeffekt, weil sie historisch interessiert sind, ähnliche Dinge.
Ja.
Von welcher Zeit sprechen wir so, Sozialgeschichte?
Ende 19. Jahrhundert fängt es an.
Ja, hätte ich jetzt auch so gesagt.
Also da sind so die Vorläufer, da ist nichts etabliert oder so, aber da beginnt das Ganze so ein bisschen. Zu sagen, wir schauen uns was anderes in der Geschichte an, als wir es bisher gemacht haben.
Genau, also Zeitschriften werden gegründet.
Genau, Krise des Historismus.
Da haben wir auch eine Folge drüber gemacht. Die heißt aber nicht so. Wir haben den Historismus erwähnt.
Ja. Ja, genau. Du hattest damals auch schon den Lamprecht-Streit erwähnt, zum Beispiel.
Ah ja.
Der
ja
hier ja jetzt auch eine Rolle spielt.
Ja, genau. Nur, genau, also die ersten Zeitschriften Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert. Und so die Hochzeit oder die Boomphase ist wahrscheinlich zwischen 1950 und 1980.
Ja, genau.
Es ist immer sehr schwierig, einzelne Perspektiven in einer Wissenschaft so glasklar voneinander abzutrennen. Ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist. Es gibt einfach auch Überschneidungen hier beispielsweise mit der Kulturgeschichte, die später auch die Sozialgeschichte herausfordert, die historische Soziologie und auch ganz spannend sind so Spezialdisziplinen wie Mentalitätengeschichte. Das ist jetzt auch schon ein Vorgriff, aber die Sozialgeschichte wird später dann erleben, dass sich sehr viele Forschungen innerhalb ihrer, unter diesem Rubrum Sozialgeschichte herausbilden und es dann schwierig wird, wenn die sich dann verselbstständigen und eigenmäßig institutionalisieren. Also nicht schwierig für den Wissensbestand, sondern einfach nur, dass dann die Abgrenzung sehr viel schwerer wird, wenn das eigenständige Bereiche werden. Genau, wir hatten gerade die Krise des Historismus. Daran anknüpfend, so klassisch, wenn man sagen würde, was sind die Methoden oder das Vorgehen der Sozialgeschichte, könnte man sagen, dass diese das Erklären viel stärker in den Vordergrund stellt als das Verstehen. Da habe ich auch gedacht, auch zu solchen Basisbegriffen können wir mal eine Folge machen. Lexikon A wie Anal, E wie Erklärung. So Typologisierungen sind dann ganz wichtig in der Sozialgeschichte. Und zwei Dinge, für die sie eigentlich berühmt ist, sind die systematischen Vergleiche und die Quantifizierung.
Da musste ich auch wieder an dich denken beim Stichwort Vergleich.
Genau, da werden wir definitiv eine Folge dazu machen. Wir haben auf unserem Organisationsboard schon die Pest des Vergleichs. Ich habe das bestimmt hingeschrieben.
Ja, ganz sicher hast du das so da hingeschrieben.
Der zweite Punkt, für den die Sozialgeschichte berühmt ist, und was wir auch in dieser Folge merken werden, sind diese Annäherungen an sozialwissenschaftliche Theorien und Methoden. Also du hast ja schon gesagt, die Soziologie, daran hast du dich erinnert, die Ethnologie und die Anthropologie werden wichtige Stichwortgeberinnen, die Psychologie, ein Bereich, der mir sehr viel Spaß macht, und die Ökonomie. Das ist klar, wie gesagt, diese Wirtschafts- und Sozialgeschichte ist oft ein gemeinsamer Begriff. Das sind die Methoden oder das Vorgehen oder die Dinge, mit denen man die Sozialgeschichte oft zusammenbringt. Dann gibt es verschiedene.
Ich war echt überrascht über den, also jetzt nochmal bei der Vorbereitung dazu. Ich meine, ich wusste das, dass das so
natürlich
interdisziplinär war, sage ich mal. Aber wie krass dann doch.
Das ist der Hammer.
Ja, und dass es eben, ich meine, wir hatten den Historismus besprochen, der im Gegensatz dazu ja doch wirklich krass einseitig ist. Und dann jetzt plötzlich in Anführungszeichen so viel gleich, ne?
Ja, da merkt man auch, dass die Geschichtswissenschaft ohne andere Bereiche, also ohne andere Wissenschaften, einfach nichts kann, groß. Also nicht, dass die Geschichte an sich nichts kann, aber wir brauchen das Handwerkszeug aus anderen Disziplinen, sonst machen wir das, was wir im Historismus kritisieren.
Ja, und es wäre ja auch echt ein bisschen langweilig, ne?
Es wäre ziemlich, also das ist so Geschichtsforschung, die einen natürlich auch einfach abschreckt. Und eben, also gerade diese Theorienvielfalt, die schätze ich auch sehr, so privat, persönlich.
Ja, ich weiß.
Einen kurzen Überblick über die Strömungen, die es in der Sozialgeschichte gab. Ich habe hier hauptsächlich Dinge aus Deutschland und Frankreich, die aber jetzt nicht nur dafür gelten. Also es gibt auch eine große Tradition in England, wie wir später auch noch sehen werden, und in den USA. Auch in Polen und den Niederlanden gab es Varianten. Eine wichtige Strömung haben wir auch schon besprochen in einer extra Folge. Das ist die Anal, die einen großen Fokus auf dieses Soziale setzt. Brodel schreibt auch ein Buch, das heißt Sozialgeschichte des 15. bis 18. Jahrhunderts, bei dem man wieder diesen Endpunkt sieht, den die Annalen setzt. Also sie sagt ja zwischen 500 und 1500, das sind so zwei Blöcke, also zwei Punkte, an denen man sagt, so, da ist irgendwas. Ich habe bei der Vorbereitung gelesen, dass die Sozialgeschichte also zwischen dem Mittelalter und der Zeitgeschichte Dinge abdeckt. Und fand dann spontan tatsächlich keine richtige Erklärung, warum die Antike so rausgenommen wird. Also klar, sie hat eventuell ein anderes Quellenproblem als die Zeitgeschichte.
Nicht nur eventuell, würde ich sagen, ja.
Aber ich würde jetzt nicht verstehen, warum, was ja auch eine wichtige Frage ist, warum man die Antike rausnehmen würde, weil eigentlich sind wir in der Geschichte, glaube ich jedenfalls, davon überzeugt, dass Menschen Menschen sind. Das heißt, ich kann Theorien und Methoden auch auf die Epochen in der Regel anwenden. Ich meine, Oral History wird manchmal schwierig, aber ansonsten wusste ich jetzt persönlich nicht im ersten Moment, warum die Antike da rausfällt.
Weiß ich auch nicht.
Würde nochmal, genau. Dann schon vorhin angesprochen, die Gesellschaftsgeschichte, die es quasi auch als eigenen Begriff gibt, die Wirtschaft, Politik und Kultur einbezieht und wie gesagt unter diesem Primat der sozialen Strukturen, Prozesse und Handlungen. Daran sieht man einfach auch, dass diese Begriffe viel exklusiver sind als ihr Handwerkszeug. Also Sozialgeschichte heißt jetzt nicht, keine Kulturgeschichte zu betreiben, sondern einfach nur, das ist das wesentliche Merkmal. Das andere ist nur hinreichend, glaube ich. Aber ich habe diesen Unterschied nie verstanden zwischen wesentlich und hinreichend. Dann gibt es die Volksgeschichte. Wie der Name schon andeutet, ist das eine Variante aus den 1930ern und 40ern im deutschsprachigen Raum, die so den Fokus auf völkisch-nationalistische Fragen legt, Rasse, bäuerlich-ländliche Gesellschaft in den Fokus rückt. Woran man sieht, dass Wissenschaft und Forschung nie von seiner Umwelt komplett abzugrenzen ist. Also Wissenschaft ist nicht von sich aus gut oder böse. So.
Ja.
Spannend wird jetzt nach 45, weil, oh Wunder, das ist kein klarer Cut für irgendwelche Dinge, sondern es gibt personelle Kontinuitäten, die jetzt versuchen, die Strukturgeschichte als Begriff und als Institution zu bilden, greifen dabei auf Braudels Histoire de Structure. Mein Französisch zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht vorhanden ist. greifen dieses Konzept auf, unter anderem Leute wie Otto Brunner und Werner Conze, die auch an einem der großartigsten Lexika an den geschichtlichen Grundbegriffen. Man merkt, dass manche Artikel, die sie geschrieben haben, da sollte man sehr kritisch nochmal drauf schauen. Und Strukturgeschichte wird dabei von Otto Brunner bezeichnet als eine Betrachtungsweise, bei der der innere Bau, die Struktur der menschlichen Verbände im Vordergrund steht, während die politische Geschichte, das politische Handeln, die Selbstbehauptung zum Gegenstand hat. Also da wird quasi auch nochmal diskursiv abgegrenzt, was jetzt was sein soll.
Ist es so ein bisschen wie Marx-mäßig, ne?
Keine Ahnung. Ja, nein? Was meinst du?
Hat mich daran erinnert. Naja, zu sagen, die eigentliche Dynamik passiert unter den Menschen und alles andere ist so überbaumäßig. Das bedingt sich alles schon gegenseitig, aber eigentliche Dynamik passiert bei Marx eben zwischen den Klassen.
Ah, okay, du bist jetzt wegen innerer Bau draufgekommen,
quasi. Ja, und ja, weil das halt so dieses, ja.
Müssten wir nochmal in dieser Marx-Folge dann schauen, vor der ich mich ein bisschen drücke, weil sie einfach sehr viel vorzubereiten ist und die Zeit habe ich leider, oder nehme ich mir offenbar auch gerade nicht. Aber die Folge wird auf jeden Fall kommen. Genauso wie eine Folge zu Hobsbawm. Und jetzt landen wir quasi in Bielefeld. Traditionell, oder wenn man in der Geschichtswissenschaft sagt, Sozialgeschichte, Gesellschaftsgeschichte, hat das einen Ort tatsächlich in der historiografischen Landschaft. Die Universität Bielefeld. Dort wurden Hans-Ulrich Wehler und Jürgen Kocker berufen. Also Bielefeld ist eine Reformuni aus den 70ern, die dann anfangen, ein gemeinsames Forschungsprogramm quasi zu installieren. Das ist nicht das gleiche Bielefeld wie das Bielefeld von Niklas Luhmann. Also es ist die gleiche Stadt, aber sonst hat es wenig damit zu tun. Oder der Kreis zur Entwicklungstheorie, die auch in Bielefeld sitzen. Also Bielefeld scheint ein ziemlich stimulierender Ort gewesen zu sein.
Von ein paar ganz Jahrzehnten. Komisch.
Ja, damals musste man sicherlich dort sein. Also ich glaube, da ging die Bielefelder Schule um Hans-Ulrich Wehler und Jürgen Kocker, hat sich hervorgetan mit Arbeiten zur Sozialstruktur und hat dabei, sehr spannend, auf Theorien aus dem 19. und 20. Jahrhundert zurückgegriffen. Also quasi dann auch zeitgenössische Theorien. Hat ein Publikationsorgan gegründet, was auch immer sehr wichtig ist, wenn man etwas institutionalisieren will, muss man Vermittlungsstrukturen schaffen.
Das ist immer so der erste oder einer der ersten Hinweise darauf.
Ja.
So, wann hat das Ganze angefangen, sich zu institutionalisieren? Okay, wann sind denn die ersten Zeitschriften entstanden?
Ja, ja. Und die hier gibt es heute noch, Geschichte und Gesellschaft, hat so farbige Cover.
Ja, es gibt überraschend viele. Also als ich jetzt bei der Vorbereitung gesehen habe, irgendwie Past and Present
Ja.
aus Großbritannien zum Beispiel,
Ja.
gibt es ja auch immer noch.
Exakt, da habe ich auch, glaube ich, fast mit die meisten Aufsätze, die ich, also wenn ich irgendwas habe zur Zeit, komme ich oft bei Past and Present raus.
Ja, und die sind, glaube ich, 1952 gegründet worden oder so. Also, ja.
Genau, jetzt gibt es natürlich nicht nur die zwei Menschen, Hans-Ulrich Behler und Jürgen Kocka. Wäre auch ein bisschen schwach, um das Ganze bis heute am Leben zu erhalten. Es gibt auch weitere Figuren, die man auch heute noch kennt. Ute Frevert beispielsweise, die dann mit Emotionsgeschichte zurzeit einen ziemlich spannenden Ansatz hat, finde ich. Also die nicht allein macht, aber die beschäftigt sich damit.
Ich habe noch nie was Gutes zur Emotionsgeschichte gehört oder gelesen.
Echt nicht? Das macht mich
Ja.
wütend. Ein
Und
kleiner
ich habe
Scherz.
mich.
Ich find's witziger als du.
auf dem Historikertag.
Ja, in
Aber ich glaube,
Münster
da war
warst du
ich
auch.
alleine. Nein, ich war nicht alleine auf diesem Historikertag, sondern ich war alleine in so einem Vortrag zum Thema Emotionsgeschichte und Unabhängigkeitserklärungen. Nein, ich weiß nicht, ob es Erklärung war oder. Also ging um eben beispielsweise Spanien, Katalonien, dieser Streit. Und ich hatte mich richtig drauf gefreut, weil ich dachte, hey, cool, Emotionsgeschichte und so. Und es war so schlecht.
Ja?
Ja.
Oha.
Vielleicht habe ich auch da mit der Emotionsgeschichte so ein bisschen den Rücken gekehrt.
Vielleicht auch dazu definitiv eine Folge noch, weil es eben ein Ansatz ist, der zurzeit, glaube ich, einfach auch sehr viel kommt. Ist so ein bisschen wie Wissensgeschichte. Da entstehen auch mittlerweile ganz viele Arbeiten, die das im Titel haben. Also Ute Frevert, Gisela Bock, Reinhard Koselleck, zu dem machen wir
Ah,
definitiv eine
ist
Folge.
er.
Da ist er. Oder Wolfgang Schieder. Oft geht es um so Sachen wie Modernisierungstheorie, die eine große Rolle in diesen Beschäftigungen einnehmen. Genau, in den 1980ern kommt dann die neue Kulturgeschichte auf und äußert Kritik an der Bielefelder Schule. Ganz zentral ist, dass Kultur als Prisma Gesellschaft ersetzen sollte. Was natürlich dann auch dazu führt, dass man andere Varianten nimmt. Und was sehr spannend ist, dass die Bielefelder Schule einiges aufnimmt von Kritikpunkten, nicht alles, manches, und sich selbst nochmal so ein bisschen neu justiert. Ich meine, das liegt auch daran begründet, dass man verschiedene Generationen, zum einen der Sozialgeschichte an sich hat, als auch der Bielefelder Schule, und geht auf sowas ein. Generell muss man sagen, dass die Sozialgeschichte irgendwann, das hatten wir eigentlich auch schon bei der Annal als Variante, also zu erfolgreich in Anführungszeichen wird. Also sie geht in zu viel auf. Das liegt, wie gesagt, glaube ich auch daran, dass die Bielefelder Schule diese Kritik erstmal annimmt oder sich damit auseinandersetzt. Und die Abgrenzung wird dann in der Folge nicht mehr eindeutig.
Aber man muss ja sagen, sie war ja davor schon oft nicht zu anderen Disziplinen auch nicht eindeutig abzugrenzen. Also das
Genau,
ist
ja.
ja Teil der Definition wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall eher des Wesens, genau. Und sie
Ja.
verändert, das muss man wirklich sagen, die Geschichte grundlegend. Das ist so einer der Hauptimpacts in der Geschichtswissenschaft im 20. würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen.
Da sind wir uns einig. Das ist sehr schön. Genau, es gibt neben den bisher genannten Figuren, also Koselleck steht unter anderem auch für so eine Sozial- und Begriffsgeschichte, dieses Lexikon geschichtliche Grundbegriffe. Die meisten AutorInnen befassen sich vor allem in dieser klassischen Phase mit so Themen wie Arbeiterbewegung, Stände, Klassen, soziale Ungleichheit, Alltagskultur, geschlechtergeschichtliche Themen, Urbanisierung.
Also man hört Marx schon raus, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, es sind auch so Sachen, die mich einfach packen. So soziale Ungleichheit ist einfach ein Thema und da sieht man ja auch, oder was die Geschichtswissenschaft, wenn sie diese Fragen stellt, erstmal wie sie in der Gesellschaft an sich eingebettet ist und was sie sagen kann, was sie beitragen kann.
Ja.
Und es gibt zwei weitere prominente Figuren, die wir kurz erwähnen wollen einfach. Das sind zum einen Edward P. Thompson oder E. P. Thompson, der unter anderem das Werk schreibt The Making of the English Working Class.
So, und damit ich jetzt mal auf eine weitere Folge verweise zum Thema Marx, wird der uns auch nochmal entgegenkommen.
Ja, oh, da bin ich
Ja.
gespannt. Es liegt noch in meinem Warenkorb, ich muss es noch bestellen.
Also ich, aber nicht das Werk der, nicht das Arbeiterklassewerk, einen anderen Aufsatz, aber ja.
Okay, gut, dann haben wir zwei verschiedene Dinge da noch. Und Eric J. Hobsbawm, der großartige Werke schreibt wie Primitive Rebels, und das heißt später oder vorher Bandits, ich weiß es nie. Also auf jeden Fall das gleiche Werk.
Ja.
Wenn ihr Bandits schon im Regal habt, kauft euch nicht noch Primitive Rebels. Oder so Essay-Sammlungen wie Laboring Man. Also diese, also neben der Tatsache, dass beide einen zweiten Vornamen haben, sind es auch so gleiche Themen, die sie umtreiben. Und genau, das sind so, also wenn jemand von euch sagt, oh, Sozialgeschichte, was lese ich denn da am besten, um irgendwie reinzukommen oder was zu begreifen? Ich bin auf jeden Fall für Hobsbawm. Und E.P. Thompson ist sicherlich auch keine schlechte Wahl.
Ja.
Hast du schon, was hast du von, hast du schon gelesen von E.P. Thompson oder liest du es in Vorbereitung?
Nee, ich hab's schon gelesen. Ich weiß gar nicht, wie der Aufsatz genau heißt. Es geht um die Einführung der Uhr.
Okay, ja, sehr spannendes Thema.
Genau, dass die Arbeiter in den Fabriken beispielsweise keine Uhren bekommen haben. Die wurden ihnen weggenommen, damit halt jemand die Hoheit über die Zeit hat und auch damit über die Produktivität und Arbeitskraft der Menschen.
Ja.
Und die praktisch selber, also ja, dann rumscheuchen kann.
Mhm.
So ein bisschen das, worum es geht in diesem Aufsatz. Und ich fand den richtig gut.
Ja?
Ja.
Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Da muss ich, es hängt damit nur bedingt zusammen, aber in Casinos gibt es ja auch keine Uhren.
Ach, echt?
Ja.
Mhm. Ach krass, okay, ich habe mich noch nie mit Casinos auseinandergesetzt.
Ich meine sogar, dass ich das in diesem Zusammenhang mal gelesen hatte. Also Zeitregime-mäßig.
Mhm.
Es wird wahrscheinlich keine eigene Folge zu Casinos geben. Aber lassen wir uns mal überraschen.
Genau, dann kommen wir jetzt zum Werkzeug der Sozialgeschichte. Das ist oft die quantitative Geschichtswissenschaft.
Mhm.
Wir sind beide, glaube ich, keine großen Fans, aber es ist halt irgendwie ein notwendiges Übel manchmal, oder? Wie würdest du sagen?
Ja, definitiv. Es ist so ein bisschen wie Begriffsgeschichte. Jemand muss die Drecksarbeit machen. und meine Mathekenntnisse sind einfach teilweise zu beschränkt. Und vielleicht habe ich noch ein weiteres Problem damit, das wird sich aber jetzt auch an dem zeigen, was du sagst quasi. Oder das werde ich danach schieben.
Was eventuell dein anderes Problem noch ist.
Ja, das ist oder definitiv was? Mein Problem wahrscheinlich, ja.
Achso. Ja, aber da kommen wir auch gleich zu dem Punkt, den du jetzt gesagt hast. Ich meine, ich bin in Mathe auch nicht gut. Ich habe Statistik machen müssen für Sozio, ich fand es schrecklich. aber durch solche Schaubilder, die da erstellt werden können wir halt einen anderen Zugang haben nochmal zur Geschichte. Es ist eine andere Quellenbasis und vor allem über Menschen, die sonst nicht unbedingt vorkommen würden in Quellen, die uns zur Verfügung sind.
Ich will nur ein, ich habe sogar Statistik 1 geschrieben und bestanden.
Herzlichen Glückwunsch, ich auch.
Genau, wobei dieses von Randgruppen sichtbar machen liegt, ist ja nicht grundsätzlich durch das Quantitative begründet, wobei man sieht da halt einfach die Ränder dann auf einmal stärker. Oder meinst du das?
Ja, genau. Aber also kurz dazu, ich meine, die Quellen sind dann zum Beispiel Geburtenregister oder Aufzeichnungen von Tod, Hochzeiten, keine Ahnung, was einem halt zur Verfügung liegt.
Mhm.
Und dadurch so ein bisschen eben ein Abbild der Gesellschaft zu bekommen, mit der wir es zu tun haben, die anders in anderen Quellen eher nicht zur Verfügung stehen, würde ich behaupten.
Mhm.
Und deshalb ist das ein Zugang nochmal zu einem anderen Gegenstand der Geschichtswissenschaft.
Ja. Ja, hat so einen Masse-Impact auf einmal, ja.
Genau, um das jetzt aber gleich nochmal kurz hier zu sagen, wir als Geschichtswissenschaftler, wir müssen diese Schaubilder zum Glück meistens nicht erstellen. Was wir allerdings sollten, ist sie lesen zu können und auch zu verstehen und richtig zu interpretieren. Also es ist nicht so, okay, es geht mich gar nichts an, sondern wir sollten schon versuchen, sie zu verstehen, versuchen, wie auch sowas manipuliert werden kann. Weil Zahlen sind auch nichts Absolutes. Also da gibt es auch diesen Spruch, trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
Ja, ich glaube, das ist ein Goebbels-Zitat.
Das ist nichts Absolutes, was da ist. Ach, echt?
Ja.
Okay.
Also Goebbels hat das, glaube ich, Churchill in den Mund gelegt.
Ah.
Ja. Aber es stimmt, definitiv. Also Zahlen haben nicht die reine Aussagekraft, die sie suggerieren.
Ja, genau. Und da muss man eben aufpassen und auch dann immer, wenn man zum Beispiel so ein Schaubild vorlegt, auch wirklich genau angucken, was sagt es überhaupt, was nimmt es auf, welchen Zeitabschnitt beispielsweise nimmt es überhaupt in den Blick und so, damit man daraus dann eben überhaupt was ableiten kann.
Ja.
Ich habe da jetzt erst vor kurzem, bin ich kurz auf ein Buch gestoßen von Alberto Cairo, heißt der, How Charts Lie.
Mhm.
Da geht es praktisch das ganze Buch darum. Also wer sich damit näher auseinandersetzen will, das ist die Adresse dafür.
Ja, auch ein Schritt natürlich vorher, also jenseits dieses Lügens, was ja auch, also einfach dadurch, dass ich behaupte, dass Zahlen objektiv sind, sind Statistiken einfach ein gewisses Medium, das Aussagegrenzen, Logiken und Formen hat, die wir kennen müssen, schon vor...
Ja,
weil alles ist quasi medial geordnet oder verfälscht, jedenfalls gerichtet.
Genau. Das mit dem Lügen, wie wir es jetzt hier sagen, das ist auch nicht so, dass wir jetzt sagen, irgendjemand will absichtlich was falsch darstellen. Das gibt's. Das kann auch sein. Aber einfach nur auch zu sagen, ihr müsst euch genauer damit auseinandersetzen, als einen kurzen Blick drauf zu werfen.
Ja.
Und zu sagen, ja, ich hab's kapiert, da stehen Zahlen, die nehme ich. Also, um es überspitzt auszudrücken, ne?
Nee, exakt, ja.
Und jetzt ist mir noch ein Ding zum Thema Emotionsgeschichte.
Mhm.
Michel Vauvel von der Annal, der hat die Einstellung zum Tod untersucht im 18. Jahrhundert durch Testamente, die er untersucht.
Ach was.
Was? Ja. Und das fand ich doch auch ein ganz spannender Ansatz. Er hat da ganz viele Testamente, die es irgendwie übrig gab. Ich glaube, er hat es sogar ziemlich beschränkt auf, also örtlich, räumlich beschränkt.
Mhm.
Genau. Und das dachte ich, das ist doch dann auch... Vielleicht ist Emotionsgeschichte doch auch ganz interessant.
Ich dachte, dass es da nochmal eine andere Arbeit gibt. Also das werde ich dann eventuell nachreichen, auf Twitter stellen. Ich dachte nämlich, aber das kann jetzt einfach vom Hörensagen falsch sein, dass Rudolf Schlögl, der große Frühneuzeithistoriker, auch sowas Ähnliches gemacht hat.
Ah, okay.
Weiß ich aber nicht mehr.
Genau, ich verweise hier an der Stelle nochmal auf das Green and True Buch Houses of History. Da ist auch nochmal zur quantitativen Methode und welchen Einfluss sie auf die Geschichtswissenschaft hat, ziemlich viel dazu drin.
Waren das da die unseren Namen geklaut haben?
Das waren die unseren Namen geklaut haben. Nee, ich habe da bei der Annal schon mal drauf verwiesen, das ist echt ein gutes Buch, wenn man so einen Überblick über die Strömungen in der Geschichtswissenschaft haben will.
Mhm, mhm. Ich habe an dieser Stelle dann von Stefan Jordan das Reklambuch Lexikon Geschichtswissenschaft, 100 Begriffe. Das ist gar nicht schlecht. Ich mag das, haben verschiedene AutorInnen quasi zu verschiedenen Begriffen kurze Eintragungen gemacht. Das finde ich auch, um nochmal nachzuschauen, was war jetzt nochmal das, dies und das. Das ist ganz, ganz dienlich.
Dann ist noch zu erwähnen, dass Dinge wie Computer das natürlich wahnsinnig vereinfacht haben und auch die Möglichkeit einfach geben, viel, viel größere Datenmengen zu verarbeiten, als es bisher der Fall war oder bevor es Computer gab.
Mhm.
Hatten wir ja auch bei der Annal schon, dass das einfach Einfluss darauf hat, wie viele Daten verarbeitet werden können und wie das dann auch ausgewertet werden kann.
Es wird auf einmal viel einfacher zu schreiben, wie lange ein Brief von A nach B braucht und der andere Brief auch.
Das Beispiel.
Und ein dritter Brief auch, wenn Winter war.
Ja.
Das ist eben das.
Viel einfacher.
Ja, das ist halt das, was man mit Rexarbeit meint.
Ja.
Weil das selber nochmal dann irgendwie sich nachzuüberlegen, wenn man die Info doch braucht, ist viel zu zäh.
Ja, allerdings. Die quantitative Geschichtswissenschaft hat allerdings auch einige Probleme, würde ich sagen. Willst du jetzt eigentlich deinen Einschub bringen, was dein Problem damit ist?
Jetzt halt.
Weil ich will jetzt nicht auf persönliche Probleme raus, sondern das, was...
ich weiß nicht, ob das bei mir ein persönliches Problem ist, aber die Frage ist ja, welche Antworten man sich auch von der Geschichtswissenschaft erwartet. Und quantitativ ist ja dann quasi... Das berührt, finde ich, einen Bereich, den man anderweitig runterbrechen muss, um auf seine Aussagen und auf seine Strukturen wieder runterzukommen. Also ob jetzt wirklich im Schnitt der Bauer in der Pfarrei XY ein halbes Hähnchen hatte oder 4/8, dann ist es okay, aber das hilft mir nichts. Wir hatten mal, das ist jetzt auch schon bestimmt 2 Jahre her, hatten wir einen Kurs in Konstanz und da ging es darum, dass das Beispiel war von quantitativer geschichtlicher Forschung, dass ein Computer mit ganz vielen Daten gefüttert wurde und man am Schluss, es ging um Handelsbeziehungen und man kam dann am Schluss drauf, dass auch so Sachen wie Berge, Flüsse, Meere, Religion Grenzen für Handel darstellen können und man denkt sich so, wow,
Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt, ne?
Ist ein Stein ernst, Mann? Also die Frage ist halt immer, welche Antworten man... Man muss, glaube ich, wie bei allem, aber bei dem Zugang vielleicht noch mal ein bisschen mehr, sich wirklich intelligente Fragen überlegen und nicht zu sagen, nur quantitative Antworten sind gute Antworten, weil eben diese Tatsache, dass Religion förderlich oder hinderlich für Handel war oder dass ein Fluss erstmal zu überqueren ist, bevor man seine Waren irgendwo abschlagen kann, das weiß ich auch ohne so einen Ausgang, so eine Forschung.
Ja, voll. Ich meine, das ist ja auch der Punkt, wir als Geschichtswissenschaftler, wir nehmen das schon, also wir nehmen quantitative Daten und Auswertungen, aber wir machen dann weiter was damit. Also ist es nicht so, hier sind die Daten fertig, ne?
Ja, eben. Wir sind halt auch an der Stelle schlauer als BWLer. Innen.
Ja. Genau, das lässt sich alles ganz gut zeigen an einem Artikel zum Beispiel, der heißt In Peace and War, Birth Control and Population Policies in Norway.
Oha.
1930 till 1945.
Mhm.
Und da zeigt sich eben, also die haben Geburtenraten verglichen zu unterschiedlichen Zeiten, in den 30er Jahren und dann eben auch zu der Besetzungszeit von Norwegen. Und haben herausgefunden, dass im Jahr 1941, 42 gab es einen Geburtenanstieg wieder, nachdem es davor eher abfiel. Und der Artikel versucht eben eine Erklärungsmöglichkeit zu bieten, warum dieser Anstieg war.
Mhm.
Und der Artikel versucht es zu der Nazi-Besetzung eben zu linken und mit der Politik, die dort durchgesetzt haben.
Mhm.
Das ist eben auch so, ich finde, da fängt das Problem schon an. Also ich meine, ja, toll, dass die irgendwie mit dem Vergleich von unterschiedlichen Zeiten gezeigt haben, dass es da wieder einen Anstieg gab und so. Ja, ist bestimmt ein interessantes Phänomen. Aber gefühlt stehst du dann vor diesem Phänomen, okay, wir haben das jetzt und was fange ich jetzt damit an? Ne?
Ja.
Und die haben jetzt eben gesagt, sie versuchen das so zu linken, aber in dem Artikel kommt eben auch die ganze Zeit, und das ist jetzt nicht, weil es ein schlechter Artikel ist, sondern das ist normal, wenn man so ein Thema hat, zu sagen, ja, aber es gibt noch diesen Artikel, der behauptet, dass es daher, also von einer ganz anderen Seite kommt. Es gibt diesen Artikel, der sagt, es kommt wo ganz anders her. Und so gibt es irgendwie ganz unterschiedliche Dinge, wie du diese Daten interpretieren kannst, die durchaus Sinn machen, obwohl sie eventuell sich sogar widersprechen können.
Ich meine, das ist ja so das grundlegende Problem zwischen Kausalität und Korrelation.
Ja, genau.
Ja.
Genau, also dieses Problem praktisch von, du hast dann so harte Daten und musst die dann interpretieren, und da gibt es eben unterschiedliche Richtungen und Möglichkeiten. Und ich habe so das Gefühl, oft wird das auch gemacht durch ein praktisch Ausschlusskriterium.
Mhm.
Also okay. Beispielsweise dieser Artikel, der testet dann auch auf, ob sich das Heiratsalter zum Beispiel verändert hat.
Ah ja.
Und das irgendwie einen Einfluss darauf haben könnte. Es sind dann zu dem Ergebnis gekommen, nein, das Heiratsalter ist gleich geblieben in der Zeit, also kann es das nicht sein. Ne?
Mhm.
So, also solche ausschließenden Dinge dann zu machen. Und in meinem Kopf geht dann halt sofort ab, so, boah, ich muss jetzt, keine Ahnung, dann müsste ich ja so viele Dinge testen und ausschließen, das ist ja nicht machbar.
Ja, beziehungsweise, was machst du, wenn du einen Fall hast, bei dem die Datenmenge einfach so klein ist?
Genau, da kommen wir jetzt nämlich zum nächsten Problem, weil dieser Artikel hat nämlich auch zum Beispiel dann halt Abtreibungskliniken untersucht.
Mhm.
Weil er halt gesagt hat, naja, vielleicht gab es einfach weniger Abtreibungen und deshalb ging die Geburtenrate hoch, weil Abtreibungen in Norwegen waren eher hoch in den 30er Jahren im Vergleich zu den Nachbarländern.
Okay.
Und dann war man eben vor dem Problem, dass Abtreibungen verboten waren unter der Besetzung Deutschlands und viele der Daten einfach vernichtet wurden, um die Leute zu schützen.
So.
Und dann hast du eben keine Daten dafür. Und das ist zum Beispiel ein echtes Problem von quantitativen Auswertungen. So, hast du Daten überhaupt für das, was du untersuchen willst? Welche Daten sind im Krieg oder auch bei Bränden oder so verschütt gegangen? Wie sieht es überhaupt aus mit illegalen Dingen, die nicht aufgezeichnet werden? Das kann ich alles nicht einbeziehen.
Ja, genau. Ich habe gerade gedacht, da hilft ja dann tatsächlich wieder der qualitative Blick, indem man sagt, gibt es irgendwelche Tagebücher? Und das ist ja das Spannende, wenn man dieses Zusammenspiel dann tatsächlich macht. Also du kannst dann auch wirklich, eben weil wir das ja auch nicht grundlegend verdammen wollen, sondern nur sagen, wahrscheinlich, dass es oft sehr schwierig ist oder die Fragen, die manchmal gestellt werden, einfach zu uns nicht eingängig. Aber es lohnt sich dann schon zu verorten, indem man sagt, uns fehlt hier das Material für eine quantitative Sozialgeschichte. Und wenn man das einfach auch als Problem hinstellt, finde ich das sehr, sehr gut. Und dann sagt, wir haben hier qualitativ.
Man muss das als Problem hinstellen, dann, wenn man das behandelt.
Exakt.
Du kannst es nicht unter den Tisch fallen.
Nee, genau, wenn, dann halte ich es halt für schlecht. Genau, ja. Ja. Und dann kann man sagen, okay, wie sieht es da qualitativ aus? Du kannst aber auch qualitative Forschung besser einbetten, wenn du sagst, wie außergewöhnlich ist dieser Fall jetzt für mich? Beziehungsweise nur dann ist es wirklich eine runde Sache.
Ja.
Solange du halt genügend Datenmengen hast. Manchmal bist du auch froh über Außergewöhnliches.
Ja, ja, genau. Der Artikel beschreibt dann auch, dass sie eben zurückgreifen auf alternative Quellen, wie zum Beispiel Gerichtsurteile gegen Nazis, wo es mal irgendwo erwähnt wurde zum Thema Abtreibung oder so.
Okay.
War aber so mittelergiebig.
Mhm. Ist auch ein Befund.
Ja.
Hat nicht geklappt.
Ja. Eins noch, auch zu dem Thema eben zu sagen, wo ziehe ich dann meine Daten her? Der Artikel sagt auch, es ist unwahrscheinlich, dass Abtreibungen nicht stattgefunden haben, weil es gibt erhöhte Frauen, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, weil sie wahrscheinlich eine illegale Abtreibung bei irgendjemand gemacht hatten, der sich damit nicht auskennt.
Ja.
Also das ist ja das normale Phänomen, das in Anführungszeichen normale Phänomen, aber das, was passiert, wenn du Abtreibungen verbietest, dann machen Frauen das illegal und es wird einfach unsicherer. Das kann man natürlich nicht zu 100% sagen, weil keine Frau geht dann ins Krankenhaus und sagt, ich war irgendwo und habe abgetrieben oder habe es versucht und da ging was schief.
Ja.
Ne? Macht ja dann auch keiner. Also man kann das dann nicht zu 100%, aber man kann dann eben Dinge, also man kann dann aus solchen alternativen Quellen, sage ich mal, das dann drauf schließen.
Ja, das halte ich auch für intelligent. Also wie du da mit kriminalisierten Sachen umgehst.
Ja, genau.
An dieser Stelle natürlich auch der Hinweis, dass die Debatte um Abtreibung, da haben wir, glaube ich, eine klare Position. Einfach um was anderes mal noch einzuflechten.
Ja.
Und dieses irrsinnige angebliche Werbungsverbot von Abtreibung gehört abgeschafft.
Ja.
Punkt.
Ja, ja. Mehr gibt es dazu echt nicht zu sagen.
Nö. So, genau. Von wann war der Artikel?
2020 tatsächlich.
Oha, du operierst mit aktuellerem.
Ganz aktuell. Mhm.
Oha, oha.
Aus Continuity and Change.
Eine Zeitschrift?
Mhm. Auch aus Großbritannien, auch schon relativ. Ah, nee, ich glaube, die war aus den 70er oder 80ern.
Continuity and Wandel. Hm. Weil das, was ich gelesen habe, ist älter. Und mir ist erschreckend aufgefallen, das sind jetzt auch schon 9 Jahre her. Also es gibt ja die Plattform Dokopedia, die so Artikel über so Großthemen in der Geschichte haben, also auch so ein bisschen lexikonartig, auf der was veröffentlicht wird, eine sehr, sehr gute Adresse, wie ich finde. Und da hat Klaus Nathaus 2012 einen Artikel auch über die Sozialgeschichte geschrieben und hatte dann ähnliches fest. Also wie gesagt, seitdem ist ein bisschen Zeit vergangen, das sieht man dann auch bei dem, was ich gleich sagen werde. Aber ähnliches festgestellt, wie wir jetzt, also dass die Sozialgeschichte als eigenständiges Moment so ein bisschen in der Versenkung verschwand, einfach weil es aufging. Und der macht dann 4 Möglichkeiten einer Neubelebung auf, die ich einfach hier mal in den Raum werfen wollen würde. Wie gesagt, 2012. Als ersten Punkt sagt er, man sollte die Impulse aus der Globalgeschichte nehmen, also Märkte, Kapital, Arbeit und Ähnliches stärker einbeziehen.
Darf ich kurz eine Frage dazu haben?
Nein, ja.
Märkte, Kapital und Arbeit ist jetzt nichts Neues für mich?
Nee, definitiv nicht. Ich
auch nicht in Bezug, auch gerade in Bezug auf die Sozialgeschichte. Ich meine, Wirtschaftsgeschichte, alles E.P. Thompson, was wir vorher gesagt hatten mit Arbeiterklasse und so.
Ja, ja, ich glaube, hier ist auch eher die Betonung auf die global, also globalgeschichtliche Varianten. Er schlägt davor, mit der neuen Wirtschaftssoziologie zusammenzuarbeiten, weil da auch die Vokabeln ein bisschen passen, mit globalem Kapitaltheoriekram auseinanderzusetzen. Ich glaube, es geht nicht darum, dass es nicht gemacht wird, sondern dass man solche Dinge verstärkt auch antreten sollte.
Mhm, aber was ist denn dein Gefühl, wie stark wird sowas gemacht? Weil, also, ich kann dazu nichts sagen, ich weiß, ich nehme bewusst Abstand von sowas.
Mhm.
Bei mir ist das höchste der Gefühle, was in die Richtung geht, so Globalisierungstheorien.
Mhm.
Ne? beispielsweise Baumann mit seinem Globalization-Buch oder so, das ich auch wirklich gut fand. Mhm. Aber das ist jetzt nichts, was man sagen würde, das ist Geschichte in dem Sinne. Ne? Das ist einfach eine Globalisierungstheorie.
Nicht zu verwechseln mit Daniel Baumann, der hat unseren Jingle komponiert. Klar, also ich habe nicht den großen Überblick, das ist ganz klar schon von vorne weg. Ich weiß, dass es Arbeiten zum globalen Müllhandel gibt, was ich auch ultra spannend finde. Das muss man wirklich sagen.
Ja.
Ich weiß auch, dass unter anderem Konstanz Kapitalmarktforschung auch historiografisch passiert. Wie wir aus der Folge der Summer School wissen, hat Konstanz wahnsinnig viele Probleme.
Entwicklungspolitik ist wahrscheinlich gerade so ein Punkt, wo das...
Da sicherlich auch, ja. Ja. Auch der, davon verstehe ich noch viel weniger. Das wird dann vielleicht, wenn wir einen Gast haben, der das weiß, dieser Euro-Dollar-Markt und Pipapo. Also das sind schon Forschungen, die tatsächlich passieren, bei der man auch Positionierung zum Globalen und zur Globalisierung eben braucht, um nicht, also weil es einfach sonst nicht in der, an der Wirklichkeit vorbeigeht, weil es sonst an der Wirklichkeit vorbeigeht. Warum?
Ja.
Genau, als zweiten Punkt hat Klaus Nathaus die Hinwendung zur historischen Soziologie. Und da fiel mir, ich habe vorgestern habe ich den neuen Podcast von Andreas Reckwitz gehört. Man will ja wissen, was die Konkurrenz so macht. was ich sehr spannend fand, dass er auch sehr oft und sehr viel betont hat, dass er doch sehr historisch denkt und dass er eigentlich aus der Geschichtswissenschaft sein Interesse zieht und historisch arbeitender Soziologe ist. Also das scheint, das ist jetzt im Jahr 2021. Also dieser Podcast bespricht sein neues Buch, glaube ich. Genau, also das war eine Empfehlung aus dem Jahr 2012, diese Historical Sociology ernst zu nehmen, und zwar hinsichtlich, das hat mich sehr gefreut, ihrer Temporalitäten der Prozesse, dem historischen Wandel und Pipapo, und diese Überlegungen einzubeziehen, um eben auch neu zu verstehen, wie soziale Strukturen produziert, reproduziert, vernichtet und rekonfiguriert werden. Und ich glaube auch, dass es das einfach generell braucht. Der dritte Punkt, auch so ein kurzer, ist, dass man mehr die Vergesellschaftung innen analysieren sollte als, Zitat, Entstehung und Wandel sozialer Beziehungen und da quasi die sozialgeschichtlichen Ansätze in anderen Ländern stärker rannimmt als Inspiration.
Was meint Vergesellschaftung?
Vereinsforschung. Also es gibt ja in Deutschland auch eine große Vereinsforschung, also gerade Entstehung des Bürgertums, ladida, pipapo. Und dort das quasi unter einem, also es, wie Gesellschaften dann auch sich produzieren und welche Systeme und Subsysteme. Und er sagt, ja, das läuft ja oft unter dieser politischen Partizipation und dieser Fähigkeit. Und wenn man aber nach England schaut, ist die Forschung von Vereinen viel mehr auf die Frage von Ein- und Ausschluss ausgerichtet. Und dass man einfach nicht die, so wie bei Memory, dass so Paare auf einmal gebildet werden, so Vereinsforschung, okay, das sind politische Vereine, politische Willensbildung, zack, zack, sondern neu einfach nochmal schauen, was kann man tatsächlich mit Gegenständen alles machen, anstatt sofort das kodiert zu haben, auf eine Frage hin. Mhm. Und der vierte Punkt, der passt dann definitiv auch zu dem, was du gerade mit Norwegen hattest. Nur ein kleiner Umpunkt ist, was ich generell auch sehr wichtig halte, die Analyse von Medialisierungen und wie Gesellschaften sich selbst reflektieren. Da ist die Statistik und die Demoskopie definitiv eins der Mittel. Und an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, Wirklichkeiten werden medial vermittelt. Punkt. Das heißt, man muss auch darüber reflektieren können, wie diese Aussagekraft ist und wie man dann selbst diese Mittel der Weltherstellung nutzt. Er bringt da den Klassiker von Lutz Raphael, das ist ein Aufsatz, die Verwissenschaftlichung des Sozialen. Den kann ich auch empfehlen, das ist ein ziemlich gutes Ding. Der quasi, und das sind jetzt Zitate von Klaus Nathaus, dieser zeigt Auswirkungen auf den Ebenen von Organisation und Interaktion. Wird die sozialhistorische Analyse einbezogen, bedeutet dies zunächst einmal die perzeptive Dimension, also das direkt erkenntnismäßige, also das als handlungsleitend anzuerkennen, ganz im Sinne von Kultur- und Diskursgeschichte. Und was hier quasi nochmal stark gemacht wird, ist, dass am Beispiel dieses sozialwissenschaftlichen Wissens dieses Wissen in der Regel arbeitsteilig von Expertenfiguren hergestellt wird und zu einem gewissen Zweck verwendet wird. Und wenn man das dann einbezieht, also auch wenn man quasi als HistorikerIn mit Tabellen aus dem 20. Jahrhundert oder aus dem 19. Jahrhundert arbeitet, sich auch nochmal klar machen, oder auch frühere Zeiten, aber das sind ja die, in denen wir uns heimischer fühlen, nochmal klar machen, wie werden diese Tabellen überhaupt erhoben, welches Wissen steht dahinter und welche Logiken, also was wir auch zur Quellenkritik einfach dazuzählen.
Genau, zum Abschluss haben wir jetzt noch nochmal einen Aufsatz.
Lesen wir jetzt gemeinsam.
Den lesen wir jetzt alle. In dem geht es um Wealth Inequality in Sweden, 1750 bis 1900. Eigentlich nicht so meine Zeit, eher deine, Chris, ne? Schweden wird tatsächlich oft genommen, weil die Datenlage ganz gut ist, was das angeht.
Ah ja.
Das, was nämlich, weil wir haben die jetzt ja, also wir haben es jetzt nicht gebasht, aber so ein gutes Wort haben wir jetzt nicht drüber verloren, beziehungsweise die Frage ist, was kann vielleicht mithilfe der quantitativen Geschichtswissenschaft auch so ein bisschen gezeigt werden, ist hier nämlich, Schweden wird ja immer als so ein krass egalitarian country wahrgenommen, also alles ist gleich, gleiche Verteilung von Reichtum und so. Natürlich nicht ganz gleiche, wissen wir alle, aber eher im Durchschnitt eher gleicher als andere. Genau, und dieser Artikel hat eben rausgefunden, dass das gar nicht so war die ganze Zeit, sondern dass zum Beispiel um 1900 war die Wealth Inequality ungefähr gleich wie in Großbritannien, Frankreich und den USA. Und dieses Ganze zu mehr Gleichheit, sage ich mal, ist eben ein Phänomen aus dem 20. Jahrhundert, das Schweden sich erarbeitet hat vielleicht mit ihrer Politik, weiß ich nicht. Genau, aber dieser Artikel legt es eben dar, indem, und das sind auch eben quantitative Methoden, also die vergleichen zu unterschiedlichen Zeiten, gerade auch in unterschiedlichen Ländern, dann zum Beispiel Großbritannien, Frankreich und USA, wie da die Verteilung von Reichtum war. Haben das zum einen zwischen den Klassen, also zwischen den Bauern und der Bourgeoisie und so, aber sie machen das auch innerhalb der Klassen eben. Gibt es da starke Unterschiede oder nicht? Genau, Stichwort ist hier Gini-Koeffizient.
Ja.
Nur um jetzt nochmal ein so ein Fachbegriff hier zu droppen. Genau, also der einfach die Verteilung von Reichtum angibt. Und eins bedeutet, eine Person hat alles und je weiter das gegen Null geht, desto gleicher ist die Verteilung. Und wenn es bei Null ist, dann ist wirklich ganz gleich. Das gibt's nicht. Aber je näher das an der Null ist, desto gleicher ist praktisch Reichtum verteilt. Genau, dieser Artikel hat es eben untersucht und da kam dann das raus. Warum allerdings das genau der Fall ist, so weit ging der Artikel dann nicht. Sondern das war praktisch eine Bestandsaufnahme und ist jetzt praktisch dann für weitere Forschung so ein bisschen. Ja, steht jetzt offen zur weiteren Forschung. Ich weiß nicht, ob es was gibt. Der Artikel ist von 2018. Aber das ist sowas, was ja durchaus ein interessanter Aspekt ist, was Quantitative leisten kann, zu sagen, hey, wir haben irgendwie vorgefertigte Meinungen darüber. Und das kann dadurch zum Beispiel widerlegt werden oder nochmal ein neuer Aspekt zu sagen, nee, da hat sich was verändert tatsächlich. Also das war nicht so, sondern da war wirklich, das war sogar, und auch vielleicht dann auch im Vergleich halt eben zwischen den Ländern zu sagen, USA und Schweden waren praktisch noch gleich, ne? Und irgendwann gingen die dann getrennte Wege und dann auch zu sagen, vielleicht was ist da passiert.
Ja, also klar, ich meine, die Vorstellung, dass es mal anders war, das ist jetzt nicht überraschend. Aber eben, dass man dann sagen kann, so, wir haben aber Phasen, in der es quasi transnational ähnlich läuft und dann später aber ziemlich unterschiedlich, ist sicherlich auch ein stimulierendes Element für weitere Forschung.
Ja.
So, also wir haben quasi Sozialgeschichte an sich, großartiges Ding, großartige Perspektive.
Ja, ich glaube, wir sind beide große Fans, ne?
Ja, definitiv. Also von der Grundidee, Geschichte zu pluralisieren und randständige Gruppen zu unternehmen, großer Fan. Und diese wirklich auch enorme Wille, Interdisziplinarität anzustreben, fachliche Kritik teilweise anzunehmen, auch ein großer Fan davon. Was wir jetzt nicht so richtig Nee, wir haben es gar nicht gesagt, dass die Internationalität der deutschen Geschichtswissenschaft vor allem auch durch die Sozialgeschichte erhöht wurde. Das liegt auch am Vergleich, also diese Methode des Vergleichs. Sozialgeschichte können nicht nur GeschichtswissenschaftlerInnen betreiben. Wir hatten andere Figuren, wie gesagt, anscheinend jetzt auch Andreas Reckwitz dabei. Was man aber auch daran sehen kann, es braucht eben Geschichte. Also ohne die Analyse von Zeiträumen und Zeit an sich hilft das alles nichts, Aussagen über das Soziale treffen zu wollen.
Ja.
Wir brauchen die Geschichte.
Na, bin ich dran?
Ja.
Ja. Was wurde 1912 gebaut?
Oha. Die Gesellschaft.
Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob. Gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.